Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 des Aue Podcast 2 gekreuzte Mikros. Ja, wir sind im Endspurt der dritten Liga, der wahnsinnigen dritten Liga, muss man ja sagen. Vorn der große Kampf um den Aufstieg, wo noch 5 Mannschaften, Freiburg 2 müssen wir herausnehmen, noch um den Aufstieg kämpfen. Und unten sind es dann insgesamt 4 Mannschaften, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Das gibt noch 2 heiße Wochen. Weniger für uns, weniger für Erzgebirge Aue, weil wir tümpeln irgendwo im Mittelfeld rum, sind dank der Mithilfe der Mitkonkurrenten dann doch letzte Woche schon alle Abstiegssorgen genommen. Und wir können die Saison noch beenden mit noch 3 außenstehenden Spielen gegen BVB 2. Das findet morgen statt. Wir nehmen jetzt hier Sonntagabend auf, noch vor dem Spiel. Und dann kommt noch Ingolstadt und wir müssen noch nach Bayreuth. Wir haben aber trotzdem einige Themen heute auf der Liste. Wir gucken uns die letzten Spiele an, die Aue bestritten hat. Und heute wollen wir dann noch den Fokus lenken auf unsere Abgänge, weil sich da auch in den letzten Wochen einiges getan hat und da ja doch ein paar namhafte Spieler mit dabei sind, wo es sich dann schon lohnt, auch nochmal genauer hinzugucken. Heute mit dabei ist wieder Tobias. Moin, Tobias.
Hallo.
Und welcome back. Guess who's back? Martin ist wieder da. Hallo, Martin.
Hallo Thomas, hallo Tobias. Ja, ich war ja auch eigentlich nie ganz weg, oder?
Ja, das stimmt. Wie geht's dir?
Gut, ja. Ich habe meine Leidenschaft Fußball wieder entdeckt, oder sie war ja nie ganz weg. Fußball, das heißt aber auch nicht nur Männerfußball, sondern auch Frauenfußball, bin ich ja gerade ganz groß, immer bei Turbine überall. Habe die letzten Spiele auch komplett alle gemacht, war jetzt in Hoffenheim, war bei den ganzen Heimspielen, Auswärtsspielen. Jetzt nächste Woche geht's gegen Frankfurt zu Hause und dann noch auswärts nach München. Letzter Spieltag, könnte sein, dass wir auch auf die Meisterfeier von Bayern dann müssen. Das wird, glaube ich, nicht so schön. Ja, und Turbine ist leider halt abgestiegen jetzt am Wochenende. Und ja, die Stimmung ist nicht gut, aber es ist halt schon immer noch ein einzigartiger Verein. Und das ist auch wichtig, dass dieser Verein überlebt.
Das hast du ja auch wahrgenommen in deinem Interview mit Sophie Weidauer, die du ja für uns interviewt hast. Die hast du wahrscheinlich jetzt auch getroffen, oder? Triffst du sie dann immer bei den Spielen? Kennt ihr euch? Grüßt ihr euch?
Ja, also wir haben uns auf jeden Fall nach dem letzten Heimspiel unterhalten, vorletzten Heimspiel und ja, letztes Auswärtsspiel, da war sie ein bisschen angefressen, weil sie nicht gespielt hat. Und ja, ich meine, das setzt ihr schon auch stark zu, dass der Verein jetzt absteigt, das ist ihr Verein und merkst, dass das alles nicht so geplant war und dass man natürlich vom 4. Platz absteigt direkt. Ja, das ist die Quittung für Fehler der letzten Jahre. Im Ende ist das auch so ein bisschen wie ein Aue, ja. Also man muss das einfach mal sagen. Es gibt so viele Parallelen immer. Ja, der Abstieg von so einem Verein, der ist ja nicht in der einen Saison, wo du absteigst, verursacht, sondern einfach die Fehler machst du dann, wenn du noch Erfolg hast. Dass du dich nicht neu aufstellst, dass du dich einigelst, dass du vielleicht falsche Entscheidungen triffst im Management mit Trainern. Ja, also es gab diese Saison 3 Trainer und ja, Sophie, das ist, ich versuche sie auch aufzumuntern, aber das war schon jetzt, das war schon echt eine richtige Packung für sie und haben jetzt 5-1 verloren gegen Leverkusen. Aber wir hatten ja auch Gäste da für sie, das können wir später nochmal erzählen.
Genau.
Ja, hört es euch nochmal an, das Interview, ich glaube, das ist ein guter Einblick in den Frauenfußball, auch was so die Realitäten im Frauenfußball sind. Also es wird viel erzählt über Frauenfußball, was einfach auch Quatsch ist. Ja, wie viel Geld da immer angeblich drinsteckt und alles. Das sind die großen Vereine, da wird Geld investiert. Aber selbst so bei den kleineren Bundesligisten, ich meine Meppen oder Duisburg, die haben auch eine Frauenabteilung Köln. Da weiß jeder, dass die Männer auch pleite sind und da ist auch kein Geld für die Frauen da. So, das ist halt einfach die Realität.
Da hat dann leider Aue schon einiges, sind einige Schritte voraus vor Turbine, denn den Abstieg haben wir ja dann schon hinter uns und du hast ja gesagt, genau, da kommen wir am Ende dann auch nochmal drauf. Wir wollen ja auch nochmal dann auch auf die anderen Mannschaften im Verein schauen, auf die Jugendmannschaften, auf die Frauenmannschaften von Aue, da gucken wir dann am Ende nochmal drauf. Ja, schön, dass du wieder da bist.
Freut mich auch.
Steigen wir in die Spiele doch mal genau ein. Das sind genau 3 von der Zahl, die seit unserer letzten Aufnahme passiert sind. Auch da Wer hat vorhergesagt? Auswärtssieg in Elversberg. Wir hatten in der letzten Folge mit unserem Gast Max ja noch drüber gesprochen. Da waren wir auch mitten in so einer Niederlagenserie und haben dann schon gesagt, so, und jetzt geht's auch noch zum Spitzenreiter nach Elversberg, der durch die Liga gepflügt ist wie keine andere Mannschaft. Und ja, was passiert? Wie von uns vorausgesprochen, wir gewinnen das Ding 1-0. Nicht groß verdient, aber manchmal braucht man auch das Glück. Und durch das Tor von Zijaric, ja, besiegen wir den Tabellenführer mit 1-0 auswärts und haben dann wieder mal 3 Punkte mehr auf dem Konto. Besonders hervorheben will ich da auch nochmal Besson, der, glaube ich, auch, es gibt wenige in der Mannschaft, die man, glaube ich, als Gewinner der letzten Spiele herausheben kann, aber Philipp Besson ist, glaube ich, so einer, den man hier herausheben kann, hat, glaube ich, regelmäßig jetzt auch von Anfang an gespielt, wurde auch vom Kicker und auch von anderen Formaten immer relativ gut bewertet, selbst auch noch bei den Unentschieden und Niederlagen dann gegen Köln und Duisburg, und hat auch mit einer tollen Vorlage auf Zijaric den Sieg dann in Elversberg auch, ja, mitgefestigt. Also ja, der Junge ist noch jung und wird ja wohl auch noch nach der Saison hier in Aue bleiben, deswegen ist es doch eine gute Entwicklung, die der Junge jetzt wenigstens dann auch zum Ende der Saison genommen hat. Ja, Elversberg, ich glaube, Tobias und Martin, keiner von uns war vor Ort. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen?
Naja, also am Ende des Tages ist es natürlich auch ein sehr glücklicher Sieg gewesen. Natürlich war das natürlich wunderbar herausgespielt, wie gesagt, durch Besson, der das natürlich wunderbar mit der Hacke auch auf Zijaric weitergeleitet hat und Zijaric das Ding auch einfach dann reingekretscht hat. Man muss halt fairerweise dazu sagen, dass sozusagen die Elversberger ja auch das große Flattern bekommen. Sie haben ja am Wochenende wieder verloren, der Trainer steht wohl angeblich auf der Kippe. Also das hat das natürlich ein Stück weit mit begünstigt, und vor allen Dingen ist es auch eine Mannschaft, die einfach gut mitspielen kann, die einfach Dinge versucht, auch ja, in gewisser Weise auch spielerisch zu lösen, was einfach unserem Spielstil einfach wesentlich mehr entgegenkommt, weil wir da einfach schön kontern können, weil wir schön ins Umschaltspiel gehen können, und davon haben wir natürlich auch in dem Moment dann sehr, sehr stark profitiert.
Zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison, dass wir ja eher auch gegen die guten Mannschaften, sei es jetzt Saarbrücken, in Wiesbaden haben wir gewonnen, jetzt wieder in Elversberg, dann ja eher auch gut aussehen und eher Probleme haben, wenn wir selbst das Spiel machen müssen.
Mhm. Ja, Elversberg, ich kann ja noch was anderes erzählen. Ich war beim ersten Spiel, Elversberg gegen Leverkusen haben die ja gewonnen im Pokal, da war ich mit einem Freund, und da war da noch gar nichts los. Und so, wenn du jetzt so die Bilder siehst, was da für eine Euphorie ist, auf einmal in dem kleinen Dorf und eigentlich im Saarland. Ich meine, ihr kennt die Geschichte, Elversberg ist halt ein Dorf, also das ist halt wirklich kein großer Ort. Und da steht halt eine Familie hinter mit ihrer Firma, also so ein Arzneihersteller. Da muss man jetzt auch den Namen nicht nennen. Und das ist ja im Prinzip auch so ein Werksclub, und alles Geld, was da reingesteckt wird, kommt im Prinzip von denen. Und trotzdem, selbst Saarbrücken, die nehmen die ja gar nicht ernst, weil Saarbrücken und Elversberg, das ist ja so wie, ja, im Saarland sagt man immer, da, also einer hier, der Kollege ist Saarbrücken-Fan, der sagt, das ist ein bisschen die kleine Schwester vom ersten FC Saarbrücken, weil auch viele der Ultras von Saarbrücken halt aus Elversberg kommen und so, das ist alles ganz, ganz, ganz dubios da unten. Und ja, Elversberg, ich meine, dass wir da überraschen haben, und gewinnen, das ist für mich so klassisch Aue, ja, es läuft halt gar nichts. Und dann gewinnst du mit Glück das Spiel. Und ich habe es schon gesehen, aber ja, das war jetzt auch kein Leckerbissen, das Spiel. Ne? Das muss man auch ehrlich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber das war uns dann ja in der Situation natürlich auch egal. Die drei Punkte waren sehr, sehr wichtig. Und so sind wir dann auch wieder nach Hause gefahren, um dann, und du hast ja auch schon angesprochen, Martin, nicht groß ansehnlich war dann auch das Spiel gegen Viktoria Köln zu Hause 1-1, was wir dann wirklich kurz vor Schluss noch gerettet haben durch, ja, mal wieder einen V11-Meter von Dimi Nazarov, 1-1. Tobias, ich glaube, du warst auch nicht vor Ort, Martin, du wahrscheinlich auch nicht.
Ich war beim Hinspiel mit meinem Vater, ja. Nee, beim Rückspiel jetzt nicht, Turbine hat ja gespielt. Nee, ich hatte noch was anderes. Warte, irgendwas war irgendwas anderes. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, Heimspiel gegen Viktoria Köln, das ist der langweiligste Verein aus Köln. Und ja, das ist auch so ein Verein. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Der Wernsle ist tot, ne?
Ja.
Nee.
Der Großsponsor von denen. Okay. Die haben ja den gleichen Sponsor wie Lok. Mhm. Und früher war der ja bei Germania Windeck und oder früher hieß das ja auch mal Germania Dattenfeld Großsponsor. Das ist der Gründer von dieser Steuerberatungskanzlei.
Okay.
Also ist nicht so ganz klar für mich, wie das weitergeht mit dem Verein, weil das ist schon sehr, sehr abhängig von dem Geld von dem Wernsle.
Okay. Ich glaube aber, ist jetzt aktuell Nummer 2 in Köln, ja? Oder weil haben ja Fortuna tatsächlich überholt, oder? Die spielen ja jetzt nur noch Regionalliga oder noch weiter da unten.
Naja, Viktoria ist Nummer 2 in Köln, weil Fortuna keine Kohle hat. Ja, genau.
Ja.
Und Fortuna Köln, da, ich meine, das war früher mal der große zweite Club, da wurde dann halt einfach von, da wurde ja auch, da gab es ja auch mal ein bisschen Geld, was die hatten, aber ja gut, das ist ja seit Jahren einfach nichts mehr so. Also dann haben sie nochmal Investoren gesucht und dann hatten dann nochmal dieses Projekt mit diesem Fußballmanager-Spiel, kann ich euch noch daran erinnern?
Mhm, ja.
Dein
ja.
Fußballmanager oder wie
ja.
das hieß.
Ja.
Und also die kleinen Vereine in Köln, die sind eigentlich alle dubios, wie die sich finanzieren, weil neben dem FC ist halt wenig Platz und der FC, man muss ja auch ehrlich mal sagen, der FC, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich ist der FC pleite. Also die haben kein Stadion, die haben keine Masse, die sind eigentlich, die, ich weiß nicht, wovon die gerade im Leben erhalten werden. Also der FC ist schon dramatisch und jetzt die Transfersperre, die werden wahrscheinlich absteigen irgendwann, wenn du keine 2 Jahre keine Spieler holen kannst.
Das so, und das öffnet natürlich die Tore wieder für die Investoren. Und das gibt ja gerade die Geschichte dann in der ersten, zweiten Liga, dass auch der Verband sich eben drum kümmert, da Investoren reinzuholen. Und da macht es die natürlich einfacher, durch diese Tür zu gehen, jetzt solche Geschichten im Hintergrund, wenn dann halt schlecht gewirtschaftet wird. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das noch so die Auswirkungen aus der Corona-Zeit dann halt sind, die sich jetzt so nach und nach dann eben auswirken. Und ja, solche groben Fehler wie diese Transfergeschichte bei Köln können natürlich dann irgendwie auch so ein Sargnagel sein. Also mal gucken, was da eben passiert.
Beim FC, da wurde über die Verhältnisse gelebt und der FC hat halt noch nie ein eigenes Stadion gehabt, zahlt halt viel Stadionmiete. Also ich hab mir mal die Bilanz angeguckt, die müssen irgendwie im Schnitt 20 Euro für einen Platz erwirtschaften. Kannst du dir halt überlegen, dass du mit dem, wenn du das Stadion auch nicht besitzt, dann hast du das auch nicht in der Bilanz und alles. Also ich meine, du bist doch Betriebswirt. Das ist halt nicht, fürs Eigenkapital ist das halt schlecht.
Ja, also, da darf man vielleicht aber auch so ein Kulturgut, wie es der Fußball ist und gerade der FC in Köln natürlich auch nochmal im Besonderen. Im Zweifel gibt es natürlich dann auch öffentliche Einheiten wie die Stadt oder das Land, was dann natürlich auch bei finanziellen Schwierigkeiten einsteigen könnte. Also mal gucken, was da passiert.
Zur Viktoria kann man noch sagen, das ist verbunden mit dem Fortwerk. Auch okay. Historisch ist das eigentlich so eine Art Werksclub.
BSG?
Stark.
BSG Fort Köln?
Naja, die haben halt eine starke, also einer der Vorgängervereine, der war so ein Werksclub bei Fort, von Fort. Wobei, ja, die ganzen Vorgängervereine, die sind eine Neugründung. Ich meine, dass sich 1904 nennen, ist Quatsch. Die haben 2010 den Verein neu gegründet. Und wollt ihr noch eine andere Anekdote wissen? Daneben auf dem Gelände, da gibt's ein also da ist ein Verein Köln Rechtsrheinisch oder so und der Verein, die Frauenabteilung von denen ist dann nach Leverkusen gewechselt. Das ist jetzt die Frauenabteilung von Bayer Leverkusen. Das ist auch alles immer super kurios da im Kölner Raum, wie die Vereine da wechseln und wo dann die Lizenzen hingehen und so. Ja, das ist echt
der Kölner Klüngel.
Ja, Köln. Ja, Köln, dann wechseln Vereine von Köln nach Leverkusen und ich meine, die FC-Frauen, die kommen auch aus Brauweiler, aus dem Vorort von Köln, wo übrigens die Wirts herkommen, ne? Juliane Wirts und Florian Wirts. Und ja, Köln und Leverkusen, das ist, die mögen sich ja beide nicht, aber es ist halt beides auch sehr, sehr stark. Alles irgendwie verbunden am Ende.
Insights, die es nur von Martin geben kann, oder Tobias? Die hätten wir in den letzten Monaten nie bringen können.
Richtig, der ist so, das ist so anekdotisch, das ist so ganz, ganz wunderbar.
Genau. Zurück zur Agenda. Wir haben noch das letzte Spiel noch nicht besprochen gegen Duisburg. Ich glaube, spielerisch brauchen wir da auch nichts bei einer 0-3-Niederlage. Ich glaube, der Kicker hat es betitelt mit Veilchen 90 Minuten komplett harmlos. Das beschreibt es ja auch so ganz gut. Aber Martin, da hast du schon die nächste Anekdote.
Ja, ist jetzt keine Anekdote, sondern eine Geschichte. Ich war an dem Wochenende halt zu Hause und ja, Duisburg liegt halt auf dem Weg. Also ich steige immer in ECE in Berlin und fahre dann bis Duisburg, steige dann da aus und ich habe dann auch lange überlegt, ja, wie früh muss ich denn dann losfahren? Wir können ja mal schätzen, wie früh muss ich denn dann losfahren, wenn ich um 19 Uhr beim Spiel sein will?
In Potsdam?
Mhm.
14 Uhr, 13
Nee,
Uhr.
früher. Ich glaube, irgendwie jetzt wäre 12:30 Uhr oder so gewesen und ja, also ich habe es dann halt nicht geschafft, sondern ich bin dann genau in Duisburg ausgestiegen, als dann gerade die ganzen Fans kamen. Also so 21:30 Uhr war ich dann da, der ICE hatte auch Verspätung. Dann habe ich die ganzen Idioten noch gesehen, die dann rumgebrüllt haben, MSV, bla bla bla, ja. Genau, nicht schön. Und ja, MSV, ich war diese Saison aber auch schon da, also hab mir da MSV gegen Eintracht Frankfurt Frauen angeguckt. Das war halt auch auf so einem Mittag, wo ich eh von zu Hause nach Potsdam gefahren bin, hab mir das dann noch mitgenommen. Und ja, also irgendwie Duisburg, das liegt halt immer oft auf dem Weg und da bin ich eigentlich immer ein, zweimal in der Saison so, einfach weil es passt. Aber sonst MSV, das ist halt auch ein Trauerspiel, ja, die sind auch pleite und Kultschlupp. Ich habe einen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden gesprochen vorletzte Woche und ja, der ist jetzt der. Die nächste Anekdote, der ist jetzt bei welchem Verein?
Keine Ahnung, schieß los.
Der ist jetzt vom MSV Duisburg zur SGS Essen. Frauenfußball, ja. War aber vorher bei den Männern in Duisburg auch.
Okay.
Bei Duisburg ist ja Männer und Frauen zusammen. Ja, gut. Er hat mir auch noch ein paar Sachen im MSV erzählt, dass ich jetzt nicht öffentlich machen kann. Aber, also ich meine, das ist halt Frauenfußball, da kriegt man halt immer alles Mögliche mit und das ist schon, also auch
Ja,
über
aber
Männerfußball klar, weil das ja oft dann auch verbunden ist und
scheint ja
ja,
auch dann
MSV,
sehr,
gut.
sehr nah dran zu sein und ja, einfach noch etwas anders als der Profi-Männerfußball.
Naja, MSV kann man auch noch mal sagen, so große finanzielle Probleme, dass sie halt super viele Anteile verkauft haben an erst KKR, die hatten erst so eine Investment Firma, die das hatte und jetzt hat das Capelli übernommen, also der Ausrüster. Und der MSV, die haben, also die Profiabteilung, da ist schon echt viel verkauft worden und das kannst du halt nur einmal machen, ne? Also, und dann bist du irgendwann halt immer pleite, wenn dann nicht noch weiter Geld reingeschossen wird.
Ja, da kann man noch in Aue ja ganz froh sein, dass wir da noch verschont geblieben sind. Aber auch das ist natürlich auch ja, der Lauf der Zeit, wo man dann sich auch irgendwann mal auch Gedanken machen muss. Aber aktuell noch nicht. Zurück zum Spielgeschehen. Wir können mal dieses fußballerische, tabellarische dann abschließen mit einem kleinen Tipp. Sagt mir doch mal, wenn ihr auf so die Tabelle guckt, es sind noch 2 Spieltage zu gehen. Jetzt der Aufstieg mega spannend. Was tippt ihr denn? Wer geht hoch in Liga 2 aus der dritten Liga?
Oh,
Tobias.
das ist schwierig zu sagen. Also ich finde, dass Dynamo Dresden jetzt echt seit Wochen super konstant spielt. Haben auch gestern dieses Kampfspiel in Zwickau haben sie ja auch gewonnen. Haben ja damit auch sozusagen jetzt Zwickau runtergeschickt. Und ich glaube, also mich würde es am Ende des Tages nicht wundern, wenn Elversberg am Ende bloß Zweiter oder Dritter wird. Und ich glaube aber, dass Dynamo hochgehen wird.
Okay, wer noch?
Na,
Also
dann Elversberg, das
Elversberg.
ist klar. Und oh, Relegation, das ist super, super schwer zu sagen. Also rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, Saarbrücken.
Martin?
Na, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne das Restprogramm von den allen nicht, aber ich meine jetzt außer Osnabrück, also Osnabrück kann nicht mehr Erster werden, okay, aber also meinem Gefühl nach schafft Elversberg das nicht. Also die werden vielleicht Dritter. Und dann Erster vielleicht, also Dynamo vielleicht sogar noch Erster. Und dann würde ich halt sagen, es wäre schön, wenn es Saarbrücken oder Osnabrück ist. Aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt rechnerisch funktioniert. Aber keine Ahnung, wen Wiesbaden will ich mir jetzt nicht wünschen. Elversberg finde ich eigentlich auch langweilig. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn die aufsteigen, dann steigen sie halt auf und wieder ab. Und das ist auch für Augen gut. Also,
Ja.
wenn Aue nochmal tendenziell nach oben will, und das wird nächstes Jahr aber eh nichts, weiß ich nicht. Aber dann ist auch gut, wenn so Mannschaften, die halt eh langweilig sind, halt hochgehen. Ja. Weil die haben auch schlechtere Chancen, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Weil wenn Dynamo wieder hochgeht, dann bleiben die vielleicht auch mal ein paar Jahre wieder in der zweiten Liga. Weiß ich nicht. Bei Saarbrücken weiß ich auch nicht, wie die Substanz ist. Osnabrück hat sich auch in der zweiten Liga nie etabliert. Aber alle, egal wer da aufsteigt, die haben es alle schwer. Also das Krasse ist ja Freiburg. Freiburg 2 ist Zweiter. Klar, die Ausbildungsvereine sind immer so eine Wundertüte. Aber Freiburg, ne? Freiburg, die haben als einziger kleiner Verein während der Corona-Pandemie Gewinne gemacht. Freiburg, ich weiß nicht, wie die das immer hinkriegen. Ne? Freiburg ist ein Ausbildungsverein, hat eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, eine gute Frauenabteilung und hat auch keine großen Sponsoren und alles. Ne? Das ist auch alles aus eigener Kraft. Und ja, ich würde mir halt wünschen, dass mehr Vereine wie Freiburg sind. Um das auch mal als Statement zu setzen.
Ich habe gerade nochmal geguckt, also Dynamo Dresden hat tabellarisch gesehen das einfachste Restprogramm. Die spielen nämlich gegen Meppen und gegen Oldenburg, was ja potenziell beides Absteiger sind.
Ja gut, dann ist Dynamo schon mal Zweiter sicher, würde ich sagen.
Ja, wobei es natürlich bei den beiden noch um was geht. Und gerade Meppen hat ja heute bewiesen in Osnabrück, dass sie nichts herschenken und auch noch kämpfen können und werden. Und ich glaube auch, ähnlich wie bei uns, sich eher gegen gute Mannschaften besser stellen als gegen schwache Mannschaften. Ich würde da noch nicht sagen, dass das so die leichtesten Gegner sein, gerade in so einer aktuellen Situation. Das letzte Spiel natürlich, da weiß man nicht, was passiert, wenn Oldenburg schon abgestiegen ist, die dann nach Dresden müssen. Ja, das wird dann wahrscheinlich ein Selbstgänger sein, aber lass es da nochmal um was gehen. Dann sehen wir das Banner in Dresden wieder. Ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen.
Genau.
Auch gut.
Genau, also runtergegangen sind ja Bayreuth, das ist ja sicher, das habe ich ja schon vor Wochen gesagt, dass die nicht diese Substanz haben. Und natürlich Zwickau, obwohl die sich natürlich unter Thielemann sich wirklich stabilisiert hatten, aber das sind, glaube ich, einfach zu viele Fehler gemacht worden. Am Ende des Tages war auch der Kader von Zwickau zu schwach, sozusagen, um die Klasse einfach auch zu halten. Also für die ist ja praktisch die dritte Liga, was praktisch für uns so die zweite Liga ist. Das muss man ganz sagen.
Ja, und Zwickau, ja, das jetzt, ich meine, ich kenne die Regionalliga Nordost gut. Das wird schwierig. Also Regionalliga Nordost, da hast du einige Mannschaften, die Geld reinstecken und das ist ein Rattenrennen. Jedes Jahr ist jemand anders oben. Jetzt wird wahrscheinlich Cottbus aufsteigen. Auch ein schönes Auswärtsspiel, die mögen uns ja auch nicht. Ja, gibt ja auch immer nur Stress mit Cottbus. Ja, keine Ahnung. Also Zwickau, da würde ich jetzt mal nicht drauf tippen, dass die nächsten Jahre jetzt direkt wieder hochkommen.
Die ja auch dann wieder finanzielle Probleme hier haben müssen.
Ja,
und die sich dann jetzt auch nicht bessern, wenn sie in der Regionalliga wieder über die Dörfer dingen.
Naja, und ich meine, kann ja nochmal einen anderen Verein nennen. Ne? Jena, René Klingbeil ist da der Cheftrainer. Bei Jena wird jetzt geguckt, der Investor hat keinen Bock mehr und die versuchen jetzt aus eigener Kraft irgendwie wieder was zu machen. Da wurde die Eigentümerstruktur auch geändert und da versucht man jetzt sich selber zu entwickeln, und Jena, die haben eigentlich bei den Männern und bei den Frauen kein Geld. Also das ist halt auch echt Wahnsinn. Das ist in der Regionalliga, das ist da gibt's halt ein paar Teams, die irgendwie ein bisschen Geld haben von Investoren oder was weiß ich, ein paar Großsponsoren, aber dann extrem, extrem viel Druck oben in der Spitze. Und jetzt ist Erfurt, die sind aufgestiegen und die haben direkt oben mitgespielt. Erfurt scheint sich wieder ein bisschen gefangen zu haben. Ja, Lok will seit Jahren hoch. Beim BFC weiß man nie, ne? Und ja, das ist einfach auch eine Kackliga. Also das muss man mal auch so sagen.
In der Regionalliga muss man dann ja auch schon irgendwann mal die Profiliga in Frage stellen. Also da gibt es ja auch dann schon einige, die nebenbei noch studieren oder vielleicht auch sogar noch irgendwas arbeiten. Also da sind wir dann halt schon wirklich in einem eher semi-professionellen Umfeld. Und gut, die Aufstiegsspiele gegen die anderen Regionalligen werden dann irgendwann abgeschafft.
Aber Jahr steigt er doch direkt auf, oder?
Nee, ich glaube, der Osten muss gegen die Bayern spielen, gegen die bayerische Vertretung.
Ich schau mal ganz kurz nach. Moment.
Ich kann noch was anderes über die Regionalliga Nordost erzählen.
Dann, hau raus.
Altklinik, gibt es das Gerücht, dass die pleite sind. Mhm. Da hat wohl der
Hauptsponsor. Vermisst die jemand in der Regionalliga?
Naja, aber das war halt immer so ein Club, wo so ein paar alte Ex-Profis gespielt haben. In Berlin. In Berlin wollten die immer Nummer 3 werden. Und naja, also ich meine, die Berliner Clubs, da weiß man eh nie, das ist alles Wundertüte.
Ja.
Also ich meine, der BFC, die stabilisieren sich schon. Der BFC, würde ich auch sagen, die haben auch das Potenzial, mal wieder dritte Liga zu spielen. Aber sonst, Viktoria mal aufgestiegen, wieder abgestiegen. Viktoria hat ja jetzt die Frauen noch ausgegründet und was weiß ich. Also Viktoria hat ja auch Investoren einfach bei Frauen und Männern. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen interessant auf jeden Fall. Also ich finde das, also die haben halt, ich meine, ist ein großer Breitensportverein auch, das sollte man auch mal sagen, ist der Verein mit den meisten Mannschaften überhaupt in Deutschland. Berliner AK, die haben einen türkischen Präsidenten und die Baufirma ist da auch Hauptsponsor. Das ist immer so in der Regionalliga Nordost. Teilweise ist das eine Firma, die das Geld gibt, ne? Oder Meusewitz, das ist ja auch bekannt mit Blue Chip.
Viel mehr ist es dann ja auch nicht, aber es gab ja auch schon Regionalliga-Zeiten, wo du dann halt die halbe Liga mit Berliner Verein hattest, wo du alle 2, 3 Wochen nach Berlin dann halt fahren musstest. Deswegen, wenn sich so ein bisschen aufteilt auf das gesamte ostdeutsche Gebiet, wäre es ja auch mal ganz schön.
Genau, ich habe gerade mal recherchiert. Also der Meister der Staffel Nordost muss gegen die Spielvereinigung Unterhaching und von wem werden die trainiert?
Sandro Schwarz.
Sandro Wagner.
Ja,
Sandro Wagner,
genau, ich
stimmt.
wollte auch ganz Sandro Schwarz sagen, aber Sandro Wagner. Das sind deine letzten beiden Spiele
Und
dann.
hat nicht Unterhaching gerade das Problem mit dem Sportpark da? Die
Ja.
Stadt ist doch sauer auf die Gemeinde,
Ja,
weil sie da
genau.
was haben sie nochmal gemacht? American Football reingelassen oder so?
Ich glaube, die wollen das an den
Komplett
American
dubios
Football
alles.
Verein verkaufen. So,
Das ist halt
dann
echt.
hätte die Spielvereinigung gerade in der dritten Liga ein Problem mit der Spielstätte. Aber ja, lasst das nicht unsere Sorgen sein, weil wir haben mit der Regionalliga nichts zu tun, auch in der nächsten Saison nichts zu tun.
Sehr gut.
Sehr gut, genau. Und dort in der dritten Liga, denn dort geht auch der Blick dann einfach hin jetzt für uns. Ich glaube, die letzten Spiele müssen wir noch gut über die Bühne bringen, aber dann können wir schon mal den Blick auf die neue Saison werfen. Natürlich mit einem ersten Blick auf die Abgänge von uns. Und die sind ja auch ganz markant gewesen. Ich habe es vorhin ja schon angekündigt. Und ich denke auch, es ist an der Zeit und auch für den Aue-Podcast ganz passend, dass wir nochmal so über den einen oder anderen sprechen, wo der Abgang schon klar ist. Und ja, da gab es vor, glaube ich, jetzt 2 Wochen ist es schon her, die Information, dass Antonio Jonic oder Junic, wie wir ihn ja jetzt benannt haben, Aue verlässt und er zurück in Richtung der Heimat, sagen wir mal, geht. Und so wird es ja auch in den Medien verkauft, dass er eher zurück zur Familie will oder jetzt zurück zur Familie geht, die ja dann immer noch so in diesem Ludwigshafener Mannheimer Gegend dann irgendwo ist. Ihn zieht es nach Wiesbaden, die ja, wenn sie erfolgreich sind, im Zweifel auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga dann spielen und dann wäre er wieder zurück in der zweiten Liga. Ja, Vertrag endet bei uns, das heißt, es gibt auch keine Ablöse von uns und ich denke auch im Großen und Ganzen kann man hier auch fair und glücklich von beiden Seiten hier auseinandergehen. In dieser Saison, ich habe mal geguckt auf die Daten, er hat 14 Spiele für uns gemacht, 5 Tore, 4 Vorlagen, was ja auch eine super Quote ist. Man muss ja noch dazu sagen, dass er die ersten Spiele verpasst hat, ist er ja erst am, ich glaube, 9. Spieltag dann zum ersten Mal eingesetzt worden. Da gab es ja noch so ein bisschen Transfer-Hickhack, dass er, so kam es, glaube ich, rüber, irgendwie eigentlich wechseln wollte, aber es gab keinen Verein oder wir haben ihn nicht aus dem Vertrag gelassen oder kein Verein hat die Ablöse gezahlt, die wir wollten. Und dann gab es noch ein bisschen Hickhack und dann hat er erst, glaube ich, am 9. Spieltag dann zum ersten Mal gespielt bei uns. Und dann aber immer noch 14 Spiele gemacht, 5 Tore, 4 Vorlagen. Jetzt ist er, glaube ich, verletzt, also wird leider dann kein Spiel mehr dazu kommen. Hat insgesamt 53 Spiele für uns gemacht, 11 Tore, 5 Vorlagen insgesamt. Und ja, dann doch eher auch, ja, auch ein Stürmer gewesen, der auch die letzten, ja, würde ich auch mal sagen, letzten 2 Jahre schon von uns geprägt hat. Gerade so den Abgang von Destro hat er dann ja nicht ausfüllen können, aber trotzdem war er dann unser Anspielspieler im Sturm. Tobias.
Ja, muss man auch sagen. Ich meine, der ist ja dann, glaube ich, mehr oder minder ja auch ein bisschen ja auch suspendiert gewesen, weil er ja, glaube ich, nach Polen wechseln sollte, zum Klub von Lukas Podolski. Und letztlich gesehen auch ein Spieler, der vielleicht einen relativ schwierigen Charakter hat, der vielleicht dessen Leistung halt auch immer sehr stark einfach auch von seiner Stimmung und von der Tagesform im Wesentlichen auch abhängig waren. Also, ob er sich tatsächlich in der zweiten Liga dauerhaft durchsetzen kann, das muss man sehen. Ich glaube, der ist ja perfekt ausgebildet. Der ist ja, glaube ich, in Hoffenheim ist der ja auch ausgebildet worden. Und ich denke so ein bisschen, der wird seinen Weg schon gehen. Und was ich für ihn sehr geschätzt habe, es ist halt mal wieder ein Fußballprofi mit Ecken und Kanten gewesen.
Glaubst du, Martin, dass er sich durchsetzt in der zweiten Liga?
Ja, ich wollte noch sagen, er hat sich auf jeden Fall bedankt, für dass wir uns bei ihm bedankt haben auf Instagram. Das finde ich sehr cool, dass Spieler das auch lesen. Genau, Hoffenheim Jugend war dann bei Lautern. Bei Lautern ist er auch relativ früh dahin gewechselt, ne? Und eigentlich kommt er aus Mannheim. Auch im Waldhof bei der Jugend. Egal. Also ja, ich meine, ist mal jemand, der aneckt und ist mal jemand, der auch auffällt. Ich kann ja diese Spieler, die keine Eigenschaften haben, wo man dann so denkt, wer ist das eigentlich? Kann ich ja auch nicht so ganz ernst nehmen. Aber ja. Keine Ahnung, also alles Gute wünsche ich ihm und dass er sich dann auch in der zweiten Liga durchsetzt. Gerade dritte, zweite Liga, man verdient ja keine Millionen damit und dann soll er auch mit versuchen, möglichst hoch zu spielen, das gönne ich ihm auch. Und wenn er dann näher bei der Familie ist und wenn das ein Argument ist, dann ist es so, ich kann auch verstehen, dass Leute nicht unbedingt in Aue wohnen wollen. Ich meine, wir wohnen auch alle nicht in Aue.
Wir wünschen auf jeden Fall als Aue Podcast, genau. Viel
Alles
Erfolg auch für
Gute.
die nächsten Jahre, alles Gute und vielen Dank für die Einsätze. Eine letzte Frage zu Antonio Jonic. Das erste Tor, was er für uns gemacht hat, war ein ganz besonderes Spiel, an das man sich, glaube ich, auch bis zum Lebensende erinnert. Wisst ihr, welches Spiel ich meine? Er hat das erste Tor für uns. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst es nicht, am 1.10., 1. Oktober 2021 gemacht. Das war auch, ja, auch eine der Corona-Saisons. Und war das Spiel 1 zu 1 gegen den HSV zu Hause. Ich glaube, Freitagabend war es auch. Wir schon im frühen Stadium der Saison in Abstiegssorgen und haben dann den HSV zu Gast gehabt, die, glaube ich, zu dem Zeit Tabellenführer waren und haben tatsächlich 1-0 geführt durch das erste Tor von Junic, der da, glaube ich, aber auch angeschossen wurde
Ach, jetzt kommst du mit
tatsächlich.
dem Eigentor, ne?
So, genau. Und
Oh
haben bis in
Mann.
die Nachspielzeit geführt und dann gab es noch einen Kopfball, nämlich von Dirk Karlsson, aber leider ins falsche Tor.
Ich erinnere mich noch an den Podcast, den wir aufgenommen haben vorher.
Herzzerreißend natürlich und ja. Ich habe euch nochmal mit in die Situation genommen. Entschuldigung dafür. Aber ja, es war tatsächlich das erste Tor, was Antonio Jonic für uns gemacht hat. Irgendwie überraschend für mich, weil ich dachte, dass das irgendwie gefühlt war, das Spiel erst und er ist doch schon länger bei uns. Aber es war tatsächlich das erste Tor für ihn.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Folge, die wir mit Tanja aufgenommen haben dazu,
Oh ja.
wo sie uns noch ein bisschen Mut machen wollte und wir gesagt haben, wie hoch verlieren wir nochmal? Ja,
Ja,
genau.
ja, ja, ja,
Oh
ja.
ja, das war diese legendäre Folge, wo es danach auch noch so ein bisschen Nachhall gab. Ich kann mich erinnern.
Das kann sein, genau.
Hamburg meine Perle, nee, Aue meine Perle, oder?
Richtig. Ja. Wer noch mal reinhören will, genau.
Alles Gute. Gerne mal. Ich meine, das ist manchmal auch echt interessant, was wir so vor ein paar Jahren aufgenommen haben. Macht das auch manchmal.
Auf jeden Fall.
Kann ich empfehlen.
Genau, so, und dann gab es in der letzten Woche einen Tweet-Post, eine Information vom Verein, wo dann schon ja, eine ganze Liste an Spielern verabschiedet wurden, zum Ende der Saison natürlich. Lukas Sittlak, Ersatztorwart von uns, kam aus Jena, kein Einsatz, eher auch nur wenige Einsätze im Kader, als dann mal Philipp Levin irgendwie verletzt war oder einfach mal ausgesetzt hat. Ja. Kam von Jena, neuen Verein, ist noch nicht klar, aber wahrscheinlich auch wenig Chancen hier in Aue, sich dann auf mittelfristige oder kurzfristige Zeit durchzusetzen. Aber Lukas, vielen Dank, und alles Gute für dich natürlich auch für die Zukunft. Dann haben wir Ulrich Taffertshofer, Uli Taffertshofer, der eigentlich vor der Saison auch mit großen Vorschusslorbeeren hier nach Aue gelobt wurde, wo man aber auch sagen muss, dass es tatsächlich ein Reinfall war. Insgesamt 18 Spiele. Kein Tor, keine Vorlage. Glaube zuletzt auch nochmal leider ja verletzt gewesen, also konnte sich dann auch nicht nochmal zeigen. Und schon nach einer Saison, ja, werden die Zelte wieder abgebrochen von Uli Tafferzur von Aue und er wird sich leider einen neuen Verein suchen müssen. Leider, Fragezeichen, wie seht ihr ihn?
Na, ist ja, war ja im ersten Spiel, war das ja sogar unser Kapitän, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und es ist aber so gewesen, dass er letztlich gesehen, der hat ja in Osnabrück eigentlich sehr gut performt, wurde dort ja auch immer so der Sheriff genannt, weil er ja das defensive Mittelfeld immer so gut zusammengehalten hat. Eigentlich ein sehr erfahrener Spieler, der aber, wo man ganz, ganz deutlich sagen muss, unter der Saison einfach unter seinen Möglichkeiten einfach auch gespielt hat. Das muss man ehrlicherweise sagen. Hat bisher eine Startelfquote von 40% und hat 40% der Spielminuten gemacht. Wird mit dem Kicker von 3,7 als Durchschnittsnote bewertet. Und das heißt ja schon, hat eigentlich unter seinen Möglichkeiten performt. Und ja, es hat einfach am Ende nie gepasst. Und er wird vor allen Dingen ja auch teuer sein.
Genau, wurde aber trotzdem auch Vertrag geendet. Es geisterte ja auch durch die Medien, dass man beide Seiten Optionen haben, aber wohl keine der Seiten die Option gezogen hätte. Und so trennt man sich dann nach einer Saison wieder. Also auch für dich, Uli, alles Gute für die Zukunft. Und verlassen wird uns auch Nico Gorzel, vor der Saison von Türkgücü München gekommen, 21 Spiele von uns gemacht, davon aber auch nur 5 von Anfang an, also auch eher so ein typischer Spieler, der von der Bank kam. In der Rückrunde eher mir noch aufgefallen, auch durch ein paar gute Aktionen, als es in der Hinrunde der Fall war. Aber tatsächlich sieht hier auch die sportliche Leitung wahrscheinlich auch weniger Potenzial oder vielleicht auch der Spieler, kann natürlich auch sein. Und auch für ihn heißt es nach einer Saison Servus, Aue, Servus Erzgebirge. Gut, dann haben wir noch ja, dann zwei Spieler, die tatsächlich etwas länger hier bei uns im Verein waren. Tom Baumgart wird uns verlassen. Das haben wir ja schon auch etwas ausführlicher, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Saison, Podcast-Folge besprochen. Ich glaube sogar auch mit Max. Tom ist jetzt mittlerweile 25. Kam vom CFC und wurde von Daniel Mayer tatsächlich noch geholt. Also so lange ist er tatsächlich schon im Verein, hat insgesamt 83 Spiele von uns gemacht, 7 Tore, 5 Vorlagen, was für einen offensiven Mittelfeldspieler tatsächlich aber auch jetzt nicht so eine gute Quote war, wobei man natürlich sagen muss, dass viele Spiele er auch wirklich nur von der Bank kam, als Einwechselspieler agierte. Aber ich glaube, das war halt auch der Grund, weswegen er sich nie durchgesetzt hatte, dass er nie diesen Status des Bankspielers, des Ergänzungsspielers, des Spielers Nummer 12, 13, 14 irgendwie verlassen hat. Diese Saison noch 14 Spiele gemacht, 2 Tore gemacht. Eins kann ich mich noch erinnern in Oldenburg. Martin, da waren wir ja auch zusammen, wo das wichtige 1-0 geschossen hat. Aber auch hier werden sich dann die Wege trennen und er wird uns verlassen. Ich glaube, da, wie gesagt, schon auch bei den letzten Malen drüber gesprochen.
Genau. Wenn wir jetzt hoffentlich jetzt nicht vergessen, das ist Philipp Klewin.
Ja, der kommt als
Ach, da
nächstes,
kommt als nächstes,
Tobias,
sehr gut.
in meiner Liste, genau. Weil Philipp Klewin ist jetzt eher eine Random-Liste bei mir gewesen. Philipp Klewin, 29, seit der Saison 2021 bei uns, kam aus Erfurt und hat insgesamt dann 21 Spiele für uns gemacht und davon auch 11, seine meisten in dieser Saison, wo er Anfang der Saison Martin Mennl vertreten hat. Und tatsächlich hat er die ersten 9 Spiele in dieser Saison für uns gemacht. Und wenn man sich nochmal auf die bei Kicker nochmal die ersten 9 Spiele anschaut, dann wird man sehen, das sind die wir halt nicht gewonnen haben. Und dann im 10. Spiel kam Martin Mennl zurück und das war der 3-0 Heimsieg gegen Meppen. Also natürlich bin ich weit davon entfernt, Philipp Klewin die Schuld an die ersten 9 sieglosen Spiele zu geben. Aber natürlich sieht es irgendwie trotzdem ja blöd aus, auch gerade für ihn, glaube ich, dass er einfach kein Spiel gewonnen hat oder mit ihm kein Spiel gewonnen wurde. Und dann kam Martin Mennl und dann ging, sagen wir mal, die Positivserie dann doch wieder los. Er hat auch auf keinen Fall große Patzer gemacht. Also kann ich mich auf jeden Fall an keinen erinnern, auch in den letzten 3 Jahren, wo er bei uns war. Also es war schon immer auch ein verlässlicher Torwart, wobei man auch sagen muss, dass er halt auch nicht außergewöhnliche Dinge gemacht hat, die dann doch ein Martin Mell ab und zu und auch in der Regelmäßigkeit dann einfach bringt. Sodass dann Philipp sicherlich auch sagt, er will perspektivisch auch mal wieder in der Mannschaft spielen, wo er Torwart Nummer 1 ist. Und es ist auch eher in der nächsten Zeit in Auer ja nicht zu erwarten. Deswegen sicher für ihn auch jetzt der nachvollziehbare Schritt, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen.
Ja, ist schade. Also ich finde das immer schade. Wir verpflichten oft gute zweite Torhüter. Also ist ja nicht der erste in den 15 Jahren Männer, der mal dran war. Und ja, am Ende reicht das halt nicht. Klar, weil Martin Männer halt auch einen Stand hat und Martin Männer auch eine Persönlichkeit ist. Aber eigentlich wäre das auch mal, also ist das ja auch immer grundsätzlich gut, wenn man jemanden hat auf dem gleichen Niveau. Und ja, Philipp Klevin war halt bei Erfurt richtig gut, bei Bielefeld hat er auch ein paar Spiele gemacht. Also eigentlich war das schon auch einer der besseren Torhüter, die wir in den letzten 15 Jahren hatten. Also ich meine, gut, wir hatten mal Sascha Kirstein, wir hatten mal andere, Stefan Flau oder was weiß ich. Wir hatten so viele Torhüter auch neben Martin Männel. Und ja, also alles Gute auf jeden Fall, dass er das auch so lang als Nummer 2 gemacht hat, dass er auch nach dem Abstieg nicht gegangen ist. Das finde ich auch bemerkenswert. Und das finde ich auch gut, dass nicht jeder gegangen ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade wenn man jetzt nicht die Perspektive hat, immer Stammspieler zu sein. Als Torwart muss man ja spielen und alles Gute, Philipp Klevin.
Genau, und ich denke, am Ende des Tages ist Philipp Klevin ein guter Drittligatorwart, der auch in Erfurt damals Phänomenales geleistet hat. Er hat natürlich in der Phase, stand er natürlich drin, wo es einfach generell schlecht lief. Aber ich denke, das ist eher so einer, das ist vielleicht so ein Ersatztorhüter in der zweiten Liga oder einfach ein guter Torhüter einfach auch für die dritte Liga.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es aus Sicht des Profifußballvereins gut nachvollziehen, dass man halt zwei gute Torhüter braucht, dann auch, die sich durch einen gewissen Konkurrenzkampf natürlich auch kennzeichnet. Und ich glaube, es ist eine der schwierigsten Aufgaben von einem Trainer, dann egal in welcher Liga, einem Torwart dann sagen zu müssen, du spielst wieder nicht und einem anderen Spieler dann anderen Torwart dein Vertrauen gibst, weil das ja meistens dann eine Ansage ist für die ganze Saison oder auf jeden Fall mal für die nächsten Menge an Spielen und sich dann ein Torwart einfach wenig Chancen errechnen kann, während des Spiels irgendwie mal eingewechselt zu werden, wie es vielleicht bei anderen Spielern der Fall ist. Deswegen auch Hut ab, dass sich da Philipp 3 Jahre hinter Martin auf die Bank gesetzt hat und dann auch gute Leistungen gebracht hat, wenn er gespielt hat. Deswegen auch, genau, von unserer Seite insgesamt alles Gute, Philipp, für die Zukunft und vielleicht sieht man sich auch mal wieder in Aue. Und dann haben wir noch einen letzten Spieler, Dimitri Nazarov, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich eher neben dem Platz gerne in Aue wiedersehen möchte, aber nicht auf dem Platz, weil ich mir es tatsächlich nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn Dimitri Nazarov in Erzgebirgsstadion aufläuft und ein anderes Trikot als das lila-weiße anhat. Dimitri Nazarov wird uns verlassen nach jetzt 7 Jahren. Die er bei uns gespielt hat, kam 2016 vom KSC. Und welcher Trainer hat ihn nach Aue geholt?
Pavel Dotschev.
Pavel Dotschev, so lange ist es her, dass Pavels Engagement damals, als er uns zum Aufstieg geführt hat, eine Aktion war, dass er dann für die neue Zweitligasaison damals Dimitri Nazarov vom KSC geholt hat. Dimi hat dann insgesamt 217 Spiele für uns gemacht, 48 Tore geschossen, 21 Vorlagen gegeben. Unsere Nummer 10 ganz, ganz häufig auch gerade als, oder besonders wenn Martin Menne als Kapitän krank verletzt gefehlt hatte, hat er auch ganz oft die Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt, hat die Mannschaft, glaube ich, insgesamt auch geführt, war regelmäßig auch Teil des Mannschaftsrates und ist, glaube ich, neben Martin Männel die Identifikationsfigur für uns Fans, für den Verein, aber auch für ganz Fußball Deutschland, für Erzgebirge Aue gewesen. Also wenn man mit anderen Fans gesprochen hat und sich vorgestellt hat als Erzgebirge Aue-Fan, dann sind, glaube ich, Martin Männel und Dimitri Nazarov die Spieler, die hier genannt werden, als die Spieler, die man halt von Erzgebirge Aue auch überregional kannte. Und das hat ja echt wirklich auch einen Wert, den man sich erarbeiten musste. Und Dimitri Nazarov hat ihn sich sicherlich fußballerisch verdient, aber natürlich auch seine Art und Weise, wie er Fußball interpretiert und wie er Fußball spielt, eine ganz besondere ist. Und jetzt wird der Kreis rund. Das ist auch hauptsächlich bei mir der Punkt, was ich eben sage, dass ich Dimi mit seiner Art bei uns super finde. Wenn er bei einer anderen Mannschaft gegen uns spielt, hätte ich, glaube ich, schon auch so meine Probleme damit. Aber die Zeit ist vorbei. Nach 7 Jahren Aue ist es dann zu Ende. Eigentlich ist es wie in so einer Ehe, wo man vom verflixten siebten Jahr spricht, wo eigentlich alles super in den letzten Jahren lief, aber dann irgendwann ist der Wurm drin und der scheint jetzt auch hier bei Dima und Aue im siebten Jahr zu sein und so trennen sich die Wege und Dimitri Nazarov wird sich einen neuen Verein suchen. Ja, wie habt ihr die Nachricht aufgenommen,
Martin? Dankeschön. Dankeschön, Dimitri Nazarov. Ich bin ja der Anekdotenexperte hier. Ich erzähle euch mal eine Anekdote. Wisst ihr eigentlich, dass er eigentlich Kasache ist?
Ja.
Und er spielt für welche Nationalmannschaft oder hat für welche Nationalmannschaft gespielt?
Aserbaidschan.
Und wie kam das zustande?
Jetzt bin ich raus.
Berti Vogts war der Trainer und hat dann im September 2012 zu ihm Kontakt aufgenommen. Und das ist so, da ja noch die Sowjetunion war zu dem Zeitpunkt, wo er geboren ist, also er ist ja 1990 geboren, konnte er für jeden Sowjetunion-Nachfolgestaat spielen. Und eigentlich ist das auch ein bisschen fishy, dass man dann für ein Land spielt, wo man halt gar keinen Bezug zu hat. Also Aserbaidschan, Aserbaidschan ist ja eh so ein bisschen merkwürdig als Land, mit den ganzen Connections auch mit Autokraten und so und Baku und ich meine, ihr kennt die ganzen Geschichten um Aserbaidschan. Ja, das ist, aber Helge Leonhardt konnte dann immer sagen, ich habe einen Nationalspieler und dahin fliegen. Und absolut. Er hat ja dann auch mal ein Länderspieltor gegen Deutschland gemacht. Weiß auch nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da war er Ausspieler. Da war ja Helge Leonhardt total aus dem Häuschen und ich habe ja den Peter Dittmann, der auch mal mit einem Podcast war, als Freund, erinnert euch, den KSC, der das KSC-Buch geschrieben hat. Mhm. Und seine Freunde, die sind halt Kasachen, also sind kasachischstämmig und für die war das immer der größte Held. Und die fanden das dann auch, glaube ich, nicht so witzig, als er dann für Aserbaidschan gespielt hat. Mhm. Aber ja, die Kasachen-Mafia beim KSC. So reicht jetzt an Anekdoten heute zum Fußball, glaube ich.
Aber Tobias, mit dem Blick auf die Zahlen, tut's weh bei dir, dass Dimi uns verlässt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der hätte bestimmt noch ein gutes Jahr im Tank gehabt. Ist halt bloß die Frage, wo er jetzt hingeht. Also ich meine, ich weiß ja gar nicht, wo jetzt seine Frau und wo jetzt auch seine Tochter, glaube ich, auch lebt. Also anscheinend ja nicht bei uns im Ostsee. Ich glaube, aber der Mann hat sich ja einfach auch ein Denkmal verdient. Also der ist immer so einer gewesen, der ich immer sehr, sehr zwischen Genie und Wahnsinn war. Also ich habe immer gesagt, das ist einer meiner Sprüche. Dimitri Nazarov kann an einem guten und einem schlechten Tag einfach auch das Spiel entscheiden, entweder für die eigene Mannschaft oder halt auch gegen die eigene Mannschaft. Und ich gucke jetzt auch gerade mal seine Leistungsstats durch. Der hat ja jetzt zweimal zweistellig getroffen und er hat aber auch mal 2020, 21, 8 mal getroffen, 16, 17, 9 mal getroffen. Gut, da waren natürlich auch viele Elfmeter dabei. Aber trotzdem ist es natürlich ein echter Garant und ist einfach auch, außerdem ist Dimitri natürlich auch einfach so ein Wanderer zwischen den Halbräumen gewesen. Ja.
Ja. Also von den 48 Toren, die er für uns gemacht hat, waren 24 ein Elfmeter und jetzt ja auch zuletzt gegen Köln ja auch nochmal ein Elfmeter und ich glaube Max vom Social Media Team von Aue hat es dann auch nochmal, glaube ich, ausgewertet und keinen anderen Spieler weltweit gefunden, der wirklich so eine Elfmeterquote hat. Wenn man sich seine Profistation anguckt, hat er jetzt insgesamt 29 Elfmeter geschossen und davon 28 verwandelt. Es gab einen, und das habe ich auch nochmal rausgesucht, einen Elfmeter, den er tatsächlich verschossen hat. Das war, ich frage es jetzt nicht, weil ihr es wahrscheinlich nicht wisst, oder? Könnt ihr punkten?
Ich weiß es leider nicht. Das war, ich glaube, es war aber diese Saison, oder?
Nee. Letzte. Das ist schon ein Stück her. Nein. 1. September 2019, Auswärtsspiel in Kiel. Haben wir 1-1 am Ende gespielt.
Ach, da war ich, oder?
Da war ich nicht. Nee, ich glaube, nämlich, ich habe es nie auch gedacht. Da. Ich dachte, nee, ich war... Nee, ich war auch nicht da. Ich dachte, es gab noch mal in Kiel ein Spiel, wo wir so in der Nachspielzeit irgendwie einen Elfmeter verschossen hätten. Und das wäre das Spiel gewesen, war es aber nicht. Denn das
war doch 2-2. Das ist doch auch noch schon ein bisschen anders
Spiel. Ja, genau. Und das war aber ein Spiel, was 1-1 ausging. Und hier hat Dimi Nazarov in der 54. Minute schon einen Elfmeter verschossen gegen Dominik Reimann, der jetzt mit Bochum in der Bundesliga spielt. Auf jeden Fall hat Dimi da seinen einzigen Profi-Elfmeter verschossen. Trotzdem ist die Quote natürlich phänomenal, 28 von 29. Und zwei Spiele sind noch Zeit. Ich hoffe, er bekommt die Chance, nochmal aufzulaufen im Trikot, nochmal Elfmeter zu schießen. Vielleicht kommt er ja sogar auf die auf die, kann er die 30 voll machen insgesamt mit geschossenen Elfmeter.
Ich hätte noch mal so eine Statistikfrage an Tobias. Hast du recherchiert, ob Aue wirklich das Team ist, das die meisten Tore bekommt von Ex-Spielern in den letzten letzten 5 Minuten? Gefühlt ist das ja die Saison so.
Also tatsächlich habe ich dazu keine Statistik gefunden. Die hat
das lässt sich auch schwer, glaube ich, aufarbeiten, ne? Aber gefühlt ist das schon krass.
Ja, auch gegen Köln, da haben wir ja auch ein Tor von einem Ex-Spieler bekommen, sag ich jetzt mal. Also von dahingehend ist es so. Aber die wollen es uns vielleicht alle nochmal zeigen, dass das vielleicht doch ein Fehler war, sie weggeschickt zu haben. Das ist so, weißt du, das ist wie so Rache an der Ex.
Ja, das ist halt Fußball, ne? Das hat viel mit Emotionen zu tun und gar nicht immer alles nur mit dem Geld. Da ist das auch nochmal schön, gegen den Ex zu treffen. Hat man vielleicht noch eine Rechnung mit dem Helge offen, man weiß es nicht. Ja. Oder mit Ex-Spielern oder so. Also es gehen ja auch nicht immer alle Leute in Friede, Freude, Eierkuchen.
Na, richtig.
Friede, Freude, Eierkuchen, denkt ihr, das schwingt hier auch irgendwie mit? Also es gibt ja auch die Geschichten, die man so jetzt gerade aus der Rückrunde hört, Streit von Dima mit Sponsoren hinter den Kulissen, dann das ominöse Spiel in Elversberg, wo er gefehlt hat, weil seine Frau ein Kind erwartet, was dann aber erst irgendwie 2-3 Wochen später kommt und so. Meint ihr, dass das auch irgendwie so ein Thema ist, dass es jetzt nicht nur rein sportliche Gründe hatte, dass der Weg nicht zusammengegangen wird, sondern auch andere?
Naja, also ich...
Also ich glaube, ja, genau. Ja. Wenn man Heidrich zugehört hat, hat er ja zwischen den Zeilen auch immer gesagt, dass es Dima natürlich auch wieder zurück zur Familie zieht. Also das hat er ein, zwei Mal hat er das ja auch durchscheinen lassen. Und natürlich ist Dima, glaube ich, natürlich auch ein sehr emotionaler Spieler. Dafür schätzen wir ihn ja auch alle, wenn er eine eigene Mannschaft spielt. Aber ich glaube, es ist natürlich einfach auch so ein Gefühlsmensch, der einfach auch eine gewisse Wohlfühloase einfach auch braucht. Und vor allem auch ein Trainer, der auch auf ihn setzt.
Ja, also ich glaube erstmal, ja, das mit dem Charakter und so, das bei Dimitri, okay, ja, da kann das sein. Bei den anderen Spielern weiß ich nicht. Führungsspieler haben vielleicht auch mal einen eigenen Kopf und in dem Verein ist enorm viel Druck an vielen Stellen, da reibt sich's. Ich meine, das ist die Streitigkeiten kommen ja auch nach außen. Man kann das ja auch nicht immer alles schönreden, wie das halt früher mit Helge gemacht wurde und bla bla bla, ja. Also diese Schönrederei finde ich sowieso fürchterlich. Und was ich aber so das Gefühl habe, wir haben halt erstmal alle möglichen Leute von der Gehaltsliste genommen, die halt teuer sind. Also wir haben das Gehaltsniveau gesenkt. Also wir haben einfach weniger Geld die nächste Saison. Das ist die Realität. Die müssen sparen. Und dann können sie nicht mehr verlängern. Und dann sind halt die Argumente auch schlecht, in Aue zu bleiben. Weil was ist denn das Argument für Aue? Das ist ein Dorf, das ist eine Region, wo Leute sowieso nicht so gerne hingehen wollen unbedingt. Ja, dann auch. Ich meine, das ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, dass man keine Stadt ist. Und das Argument für Aue, das war doch immer, man spielt zweite Liga zum Drittligagehalt. Und wenn man jetzt aber normale Drittligagehälter bezahlen muss, ne, wenn man jetzt sparen muss, dann ist das einfach nicht mehr so attraktiv. Und wer weiß, was Dimitri Nazarov für einen alten Vertrag noch hatte. Also ich kann mir halt vorstellen, dass der Verein mit den ganzen Spielern, die jetzt genannt wurde, schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat.
Glaube ich auch. Und das sehe ich auch als Chance dann für die Zukunft an. Also wenn so ein Jonjic, so ein Tafazofer und so ein Nazarov wirklich als wahrscheinlich die Top-Verdiener von der Gehaltsliste gestrichen werden, dann ist es auch ein Invest in die finanzielle Zukunft des Vereins insgesamt. Also wie es auch tut, dann bei dem einen oder anderen und bei Nazarov natürlich auch nochmal insbesondere. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass insgesamt man sich dann einfach nicht einig geworden ist über eine Vertragsverlängerung. Und dann ist es natürlich auch im Profifußball so, dass man dann getrennte Wege geht. Und gerade Dima wahrscheinlich auch mit der neuen Situation zu Hause, mit der Tochter, herzlichen Glückwunsch dazu, vielleicht sich jetzt auch andere Prioritäten ergeben und dass dann eben vielleicht auch ja, andere Lebensmittelpunkte gefunden werden. Und das wird dann für die Nazarovs wahrscheinlich jetzt nicht das Erzgebirge sein. Es bleibt zu resümieren, wie gesagt, einer der Spieler, der die letzten Jahre sehr stark mitgeprägt hat, 217 Spiele, ich hatte es vorhin schon gesagt, das erste Spiel am 7. August 2016 gegen Heidenheim. Das erste Tor dann ein halbes Jahr später, nämlich im Rückspiel gegen Heidenheim, wo er das erste Tor gemacht hat, was übrigens kein Elfer war, sondern ganz normal aus dem Spiel heraus. Dieses Jahr das Tor des Monats gegen Meppen mit diesem Volley-Kracher, was auch für uns immer in Erinnerung bleiben wird. Das sind alles Sachen, ja, die werden wir nicht vergessen und da wird immer so ein Tobias, du hast schon gesagt, so ein Dimitri irgendwo im Kopf hinten mitschwingen, wenn wir einfach ihn wieder sehen, auch in einem neuen Verein oder vielleicht sogar auch bei uns im Stadion. Wir werden sehen. Alles Gute, Dimitri Nazarov. Hast immer einen Platz im Herzen bei uns. Ganz sicher. Gut, dann ja, haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Spiele. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, das ist so ein langsames Austrudeln für uns, BVB 2. Wenn ihr die Folge hört, werdet ihr wahrscheinlich schon das Ergebnis herkennen. Und dann geht es noch gegen unsere Mitabsteiger aus Ingolstadt, die auch eine ähnlich miese Saison gespielt haben wie wir, aber sich dann auch in der dritten Liga halten werden. Und dann geht es noch nach Bayreuth, was, glaube ich, jedem zu empfehlen ist.
Das wird mega.
Dieses
das Stadion ist eine richtig geile Bude.
Mitzunehmen, also sowohl, alles passt, glaube ich, zusammen. Wir spielen, glaube ich, an einem Sonntag dann. Es wird
Samstag.
Hoffentlich Samstag, Ende Mai, hoffentlich schönes Wetter sein. Der Weg vom Erzgebirge nach Bayreuth ist relativ kurz. Schöne Stadt, schöne kleine Altstadt, schönes altes Stadion. Ein Spiel, wo es nicht mehr um so viel geht, aber ich glaube schon, dass wir da nochmal vierstellig mit einer Zuschauerzahl im Gästeblock rechnen können. Also macht euch gerne nochmal auf den Weg nach Bayreuth, weil man so schnell auch wieder nicht Fußball mit Aue in Bayreuth sehen wird.
Ich war ja diese Saison schon da und das ist wirklich cool. Fahrt hin und das mit dem Bier, das stimmt, das ist eine Bierstadt. Und kann man nochmal gerne verlinken, die hier sind mit Fürth befreundet, da können wir mal zwei Podcasts verlinken, da wird mal alles zur Fanszene und zur Geschichte des Vereins und so erzählt. Ist auch sehr spannend, weil der Verein auch so ein Arbeitersportverein ist und dann auch eine andere Tradition hat als die bürgerlichen Vereine in Deutschland. Und ja, hört euch das mal an, das ist schon auch geschichtlich sehr interessant.
Ja. Und wer noch etwas Zeit mitbringt, es soll auch ein ganz, ganz tolles Fußballmuseum, privates Fußballmuseum geben in Bayreuth, was eine Privatperson in den eigenen vier Wänden gestaltet hat. Ich glaube sogar auch irgendwie nur Besuch auf Anfrage. Aber wenn man sich da zusammentut und da mal eine Anfrage gestaltet, guckt es euch mal an. Würde mich mal interessieren, wenn dann jemand mal dort ist, wie es dann wirklich ist. Aber es wird von einigen Seiten in höchsten Tönen gelobt. Müsst ihr mal googeln, Bayreuth Fußballmuseum, dann wird man wahrscheinlich einiges finden. Also wer ein bisschen Zeit mitbringt, guckt euch das auf jeden Fall auch mal an. Okay, und dann ja, gucken wir nochmal auf die anderen Vereine im Verein. Das soll hier auch nicht zu kurz kommen. Jugend sind die Saisons fast zu Ende. Zu Ende ist schon die Saison der U19, die ja dieses Jahr in der Regionalliga gespielt haben und sich da auch mit einem Endspurt wirklich aller Abstiegssorgen dann entledigt haben. Das war ja die Saison, wo, glaube ich, von diversen Mannschaften, glaube ich, 8 irgendwie absteigen oder so. Das war jetzt nach Corona nochmal so eine regulierende Saison, wo sich das alles nochmal gerade rücken muss. Und man musste schon wirklich, ich glaube, unter die Top 7 kommen, um nicht abzusteigen. Und Aue hat das geschafft mit einem auch starken 4-0-Sieg ganz am Ende gegen Karl Zeiss Jena, die Liga gewonnen haben. Also sehr stark, U19 Emmerich trainiert, das ist top. Nächstes Jahr wieder Regionalliga-Fußball in der U19 und in der U17, da ist, glaube ich, schon die Saison zu Ende. Da gibt es jetzt noch eine Zwischenrunde, da wird dann auch im nächsten Jahr Regionalliga-Fußball wenigstens wieder gespielt. Zum Frauenfußball, Martin, da bist du der Experte.
Ja, da bin ich der Experte. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Kann ich auch von Sophie Weidauer sagen, dass es mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das hat ihr sehr, sehr gut gefallen, dass im Veilchen-Echo das Interview veröffentlicht wurde. Danke an Max. Danke auch, dass jetzt Max war ja auch beim Spiel in Heidenau mit dabei. Ronny von der Online-Redaktion war mit bei der Jugend. Die Jugend hat ja C-Jugend, B-Jugend, die haben ja im Pokalfinale jeweils gestanden. Sachsen-Pokal, Juniorin, muss man mal sagen. Es gibt B, C und D-Jugend. Es gibt ja halt keine A-Jugend im Frauenfußball. Die A-Jugend, das ist im Prinzip dann schon zweite Mannschaft. Und ja, die beiden Auer-Mannschaften waren halt im C-Jugend-Pokalfinale, haben eine 1-3 verloren gegen Neustadt-Jößnitz. Da war ja auch Mandy Vogt mittlerweile bei den Frauen wieder spielt. Und ja, gegen Chemnitz, die B-Jugend hatte gar keine Chance, 0-6 verloren. Also beides schade, aber gut, der Auer-Nachwuchs ist vielleicht dann auch nicht im Frauenbereich so gut wie die anderen gerade aufgestellt. Und aber ich glaube, sie freuen sich über jede Aufmerksamkeit, die sie auch bekommen und dass wir auch mal ein paar Jugendspielerinnen wieder dahin bekommen. Ich meine, das ist ein ganz großes Problem. Es spielen immer weniger Mädchen Fußball. Ist ein riesen Problem. Und Trotzdem wird von einem Hype gesprochen im Frauenfußball, aber die Realität ist, es braucht überall Spielerinnen. Und bei der ersten Frauen, ich meine, ich erinnere mich noch gut an die Regionalliga-Zeit, da haben die teilweise mit 13 Spielerinnen gespielt oder so, ne? Teilweise waren das nicht mal, hatten sie nicht mal 11 Spielerinnen auf dem Platz und das noch Regionalliga gespielt. Ja, und erste Frauen, da war ja Max bei Heidenau, war ja mit dabei, haben sie 2-1 gewonnen. Das war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein gutes Spiel. Heidenau ist auch oben mit dran, die sind Vierter. Dann haben sie 3-3 gegen Leipzig gespielt, die SG LVB. Was wisst ihr, wer die SG LVB ist?
Klingt nach Leipziger Verkehrsverbund.
Das ist die Betriebssportgemeinschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe, genau.
Na.
Die haben auch eine kleine Frauenabteilung, die sind aber ganz, ganz unten in der Liga. Und jetzt heute, warte mal, heute, genau, heute haben sie gespielt gegen Spitz-Kunersdorf, die sind Sechster, also auch im Mittelfeld der Tabelle, und haben eine Klatsche bekommen, 1-5 verloren. Ja, und jetzt zum Abschluss der Saison spielen sie nochmal, die sind jetzt aktuell Dritter mit 41 Punkten. Und jetzt spielen sie nochmal gegen den Zweiten, Fortuna Dresden, und gegen den Ersten, das ist der Chemnitzer FC. Und ja, der Chemnitzer FC ist gerade aktuell, glaube ich, auch in einer sehr, sehr guten Form und sieht auch danach aus, dass sie aufsteigen. Also ich weiß gar nicht, wie genau der Modus ist für einen Aufstieg, aber wäre, glaube ich, auch gut, wenn ein Verein aus der Region, ja, also beim Frauenfußball ist vielleicht die Rivalität ein bisschen geringer, dass man auch einen Verein aus der Region hat, der ein bisschen höherklassiger spielt, dass man da auch, dass die Talente auch in der Region bleiben können und alles, das ist wichtig. Und ja, also die erste Frauen, das wird ein guter Saisonabschluss. Also wenn man jetzt mal guckt, dann wird man halt Vierter, schlechtesten Fall. Und ich glaube, das ist auch für so einen kleinen Verein oder auch für die Abteilung, die ja auch gerade echt nicht so gut aufgestellt ist, ein Riesenerfolg. Also, dass man auch mit oben mitspielt. Ja, und genau. Ja, Sophies Schwester hat sich auch verletzt. Also, habt ihr ja auch mitbekommen. Ich habe auch im Vorspann nochmal gesagt, ist auch gerade, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deshalb, wenn auch eine wichtige Spielerin ausfällt. Ich meine, das hat ja Sophie auch gesagt. Ja, man darf das ja auch nicht vergessen. Die machen das alle gehen arbeiten, gehen zur Schule und dann wisst ihr auch, wie das mit den Distanzen ist im Erzgebirge. Dann sind das 20 Kilometer, 30 Kilometer zum Training mit dem Auto und das ist ja auch immer alles ein riesen logistisches Problem. Und die Frauen, die trainieren dann mal am Erzgebirgsstadion, dann trainieren, nee, ich weiß gar nicht, ob sie da mittlerweile noch trainieren, aber meistens wahrscheinlich jetzt im Jugendfreizeitzentrum und dann spielen sie wieder in Bad Schlema und dann wieder auf dem Kunstrasen, 100.000 Plätze, alles ein riesen ein riesen Chaos. Ich weiß es nicht. Also ich blicke da von außen auch nicht so durch, aber es wäre wichtig, dass sich das mal auch jetzt, dass es da Aufmerksamkeit gibt, dass es auch so bleibt, dass wir auch nicht nur ein Männerverein sind, ja, der eine erste Männermannschaft hat, sondern auch Jugendmannschaften. Es ist schade, dass wir keine zweite Mannschaft mehr haben. Und wir sind auch ein großer e.V., wir haben fast 10.000 Mitglieder, das muss man auch mal sagen. Und ja, genau.
Da können wir doch noch im Helge-Style zum Muttertag heute am Sonntag noch den Aufruf machen, werdet Fußballerin,
Werde
denn
Spielerin, ja.
werdet Spielerin, denn wenn ihr in eurem Bekanntenkreis Töchter, Enkelinnen, Freundinnen, was auch immer habt, die sich für Fußball interessieren, wie cool wäre es denn, wenn da wirklich jemand aus eurem Bekanntenkreis das lila-weiße Trikot überzieht und dann wirklich Teil des Vereins ist? Man sieht ja auch regelmäßig die Aufrufe der Jugendabteilungen, gerade der Frauenjugendabteilungen, dass sie Spielerinnen suchen und so. Also ich glaube, die Türen
Leichter
stehen
kann man
offen
nie in
bei.
Lila-Weiß spielen, ne?
Ich überwindet euch oder motiviert die Freundinnen, die Bekannten, die ihr habt, ja, sich das zu überlegen. Ich glaube, die Türen stehen offen beim Verein. Das wäre doch eine ganz, ganz coole Sache.
Genau, da direkt dazu noch. Ich hatte ja auch jetzt beim, wie gesagt, ich hatte beim letzten Spiel auch einen von unseren Hörern mitgenommen, den Jens. Liebe Grüße mit seiner Tochter und mit seinen Töchtern und seiner Frau. Die kleine Tochter heißt Finja, die spielt auch bei den Jungs aktuell in Potsdam hier und die interessiert sich auch für Turbine, dass sie mal da im Jugendcamp ist und auf jeden Fall auch ein großer Fan von Sophie Weidauer, direkt ein Trikot gekauft. Sind wir mit allen Spielerinnen da rumgegangen, haben ihr 30 Unterschriften aufs Trikot geholt. Da hat sie sich super gefreut und die große Tochter von Jens hat auch mal bei Turbine im Nachwuchs gespielt, ein Pflichtspieltor gemacht und hat dann auch wegen Corona aufgehört. Ne? Das ist dann auch Corona, das hat auch richtig reingehauen. Die Schülerinnen haben alle viel zu tun. Schule, die machen noch Cheerleading beide. Da ist halt die Freizeit auch ja, begrenzt und das ist auch ein Problem, ne? Aktuell im Nachwuchs, dass es für viele dann auch nicht stemmbar ist und da muss man ja auch ehrlich sagen, Da müssen ja auch die Eltern dahinter stehen. Die Eltern müssen einen dann zum Training bringen, zu Auswärtsspielen, was weiß ich. Also die Eltern bei den Spielerinnen, das ist auch immer ein riesen Ding. Und die haben sich dann auch lange mit Sophie auch unterhalten, genau wie das so aussieht mit dem Jugend, mit der Sportschule hier, ob man das empfehlen kann. Und ja, also Sophie hat dann auch nochmal das erzählt, was du im Podcast erzählt hast. Also ich glaube, das ist jetzt hier nicht so, dass ihr öffentlich was anderes erzählt als sonst. Also, naja, genau. Genau. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, dass Potsdam auch noch eine gute Adresse ist für Jugendspielerinnen, dass Spielerinnen nach Potsdam kommen und da auch ausgebildet werden und auch die Chance haben, in der ersten Mannschaft oder erstmal über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft zu kommen und dann auch ja tendenziell auch irgendwann Bundesligaspielerin zu werden.
Ja, da drücken wir auch Turbine dann für das nächste Jahr dann die Daumen, dass sie da schnell wieder hochkommen oder sich dann etwas nach dem Abschluss schnell etablieren.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir dann wieder hochkommen.
Okay, gut. Dann sind wir schon am Ende dieser Folge. Habe ich noch was vergessen?
Ich glaube nicht. Wir haben jetzt ja, wir haben ja vor Beginn der Episode gesagt, na, heute wird das ja bestimmt keine Stunde, aber wir sind wieder ganz smooth über die Stundengrenze drüber.
Knapp drüber, aber ich glaube, es hat sich gelohnt bei den ganzen Namen, die hier gegeistert sind.
Und das stimmt, ja. Hab noch was über den Frauenfußball gelernt.
All den Anekdoten von Martin, muss man ja auch sagen. Ja. Tobias, wahrscheinlich wären wir nach 35 Minuten wären wir durch gewesen, ja, wenn nicht Martin mit seinen Anekdoten da wäre. Ne? Also, ja, also nochmal, Martin, schön, dass du wieder da bist. Macht Spaß.
Auf jeden gerne. Fall.
Zwei Drittel hat funktioniert, drei Drittel, jetzt sind wir wieder vollständig. Sehr schön. Und wir blicken dann auf die Folge 50, unsere Jubiläumsfolge, dann zu, was ja gleichzeitig dann auch die Saisonabschlussfolge sein wird. Irgendwann dann wahrscheinlich Richtung Anfang Juni wird es die dann geben und dann können wir hier die Sektkorken knallen lassen. Wir haben die Liga gehalten, wir sind wieder zu dritt und wir können nochmal einen Blick zurückwerfen.
Apropos, ich bin nächste Woche beim Pokalfinale der Frauen und dann bin ich noch beim Champions-League-Finale und wenn es ja doof läuft, bin ich bei der Meisterfeier von Bayern, okay. Ja, dieses Jahr gebe ich mir alles.
Du nimmst alle Spiele mit, was dann vielleicht etwas schwieriger wird mit der Terminsuche, aber das werden wir schaffen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch da nochmal für das Feedback, was wir bekommen. Teilt uns weiter in euren Freundes- und Bekanntenkreisen. Und dann hören wir uns wieder in 4 Wochen ungefähr zur Saisonabschlussfolge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Werdet Spielerin.
Ciao.
Ciao.